Hallo und willkommen bei Deus Ex Machina und mit mir heute wieder zu Gast ist die Annalisa.
Hi!
Und wir wollen heute sozusagen unsere Episode, die wir schon hatten, nämlich Autorengeflüster Nummer 1, ja im Rahmen dieser Episode jetzt fortsetzen. Beim ersten Mal hatten wir ja uns kurz vorgestellt, zumindest in Bezug auf ja Schreiben, warum schreiben wir, haben ein bisschen über die Ideenfindung geredet, die ganze Organisation und auch Vorbereitung, bevor es halt ans eigentliche Schreiben geht, und haben uns dann noch in den Schreibprozess hineingeworfen und geschaut, wie sieht der Schreibprozess bei uns aus. Und am Ende der Episode dann festgestellt, okay, da sind noch viele, viele Themen, über die wir auch noch reden möchten. Da gibt es zumindest eine zweite Episode. Und nach dem Schreibprozess würde jetzt sozusagen die Überarbeitung des ganzen Werkes kommen. Aber wir wollen da erstmal noch ein paar andere Themen ja mit reinschieben, nämlich als erstes so das Thema Community oder seine Schreibbubble, die man da hat, oder Schreibtreffen, Kontakte mit anderen Autoren etc. Vielleicht kannst du ja mal anfangen. Wo hast du so deine Berührungspunkte mit anderen Autoren oder so Sachen, wo man sich dann trifft, um zusammen zu schreiben?
Ja, also ich dachte, als ich angefangen habe zu schreiben, war ich immer der Meinung, dass beim Schreiben ist man alleine, und das ist auch, hat man ja auch irgendwie so ein bisschen das Bild im Kopf, glaube ich, von dem Autor, der alleine in seinem Kämmerchen hockt und schreibt. Aber mir ist über die Zeit aufgefallen, dass es halt total cool ist, sich mit Leuten auszutauschen. Und habe dann glücklicherweise sehr schnell auch in meinem Umfeld Leute gefunden, die geschrieben haben. Was vielleicht daran liegt, dass ich auch Literaturwissenschaft studiert habe. Und das hat irgendwie so die ein oder andere Autorin angezogen. Und dadurch haben sich sehr, sehr schnell Schreibgruppen gebildet. Und ich finde, das ist eine Sache, von der man sehr profitiert, wenn man sich einfach übers Schreiben austauscht. Also nicht nur in echt, also nicht nur in persönlich, sondern auch, ich habe dann auch irgendwann angefangen mit Twitter und so weiter und habe da so eine Art Schreibbubble um mich drumherum gesammelt und habe da sehr, sehr viele Leute kennengelernt, mit denen man sich auch vielleicht trifft. Also ich habe halt auch ein paar von denen auch, dass wir jetzt immer noch regelmäßige Schreibtreffen haben, und einfach dieser Austausch ist total wertvoll, und weil man sich dann gegenseitig Tipps geben kann, und wenn man selber so ein bisschen festgefahren vielleicht in seinen Ideen ist oder sowas, kann man sich austauschen und kriegt nochmal einen neuen Blickwinkel oder hat halt einfach gleich schon einen Testlesenden und so weiter bei sich, genau. Wie ist das bei dir?
Bei mir so, ja, na klar, der Autor muss in seiner Kammer sitzen und für sich schreiben, sonst geht das nicht, und Austausch sowieso nicht, ist klar. Wie ist das bei mir? Also ja, Schreiben an sich mache ich eigentlich für mich relativ alleine, aber bin mittlerweile auch zumindest bei so einem Schreibtreffen, wo wir uns halt online treffen und dabei nicht miteinander reden, sondern einfach halt ja nochmal so eine Zeit haben, in der wir einfach schreiben und sozusagen uns so ein bisschen dem sozialen Druck hingeben und danach das Ganze dann halt so ein bisschen auswerten und vielleicht mal Fragen erörtern, wenn der eine halt irgendwie irgendwie nicht weiterkommt oder so, dass man dann nochmal so ein bisschen teilweise drüber reden kann. Ansonsten so Schreibbubble, wir haben ja nachher noch Punkte, über den wir reden wollen, so Richtung ja Weiterbildung, weil zum Beispiel im Podcast sind ja dann nicht direkt irgendwie Leute, mit denen man dann zusammenhängt, sondern die hört man dann eher, aber auch so andere Sachen, dass man halt zum Beispiel auf Discord in bestimmten Gruppen ist oder in bestimmten Foren unterwegs ist, wobei ich halt wirklich auch diesen ganz persönlichen Austausch dann wirklich, wo man auch Sprache und vielleicht sogar Video hat, wesentlich besser und direkter finde, als halt irgendwie dann in Textform irgendwelche Probleme zu schildern, die man vielleicht mit seinem Werk hat. Aber ansonsten glaube ich, bei mir ist der die Schnittmenge ja relativ wenig. Also so Twitter und andere ja Social Media Geschichten dann durchaus, dass ich da auch relativ vielen Autoren folge, vor allem dann so Sachen, die mich interessieren. Und dieser Austausch ist ja so eine, zum Beispiel diese ganze The Expanse-Serie, so eine Science-Fiction-Buchreihe. Und der Autor dieser Serie, das ist S.A. Coey, wenn ich mich nicht irre. Und das Schöne ist, das ist ein Pseudonym, dahinter stecken nämlich zwei Leute, die dann wirklich, sich auch natürlich, das finde ich so total toll als Gedanke, sich miteinander austauschen können bei diesem ganzen Schreiben. Und ich glaube, die schreiben auch wirklich einer das eine Kapitel, der andere das nächste, die aber so ein bisschen immer unabhängig voneinander sind. Aber man kann halt, es ist halt immer, dieser Austausch ist halt wirklich wichtig. Also ich hatte da mal so ein Erweckungserlebnis, das ist bestimmt schon über 10 Jahre her, wenn nicht sogar länger. Und da war es dann so, dass ich praktisch eine Idee hatte und die auch schon relativ weit war, auch schon ein bisschen was geschrieben. Und dann doch relativ unüberwindbares Problem hatte und damit halt nicht klar kam, in Anführungszeichen. Und überlegt habe, wie löst man das, wie macht man das jetzt? Und dann so, haben wir mit jemandem drüber geredet, über die ganze Geschichte, über die ganze Story, ne? Und dann kam da so Feedback und dann so, ich so, ja, das geht. Das kann man so machen, ja, das ist eine gute Idee. Dann löst sich dadurch auch das andere Problem. Und also das war dann so, wow, jetzt irgendwie 3 Wochen drauf rumgedacht und jetzt mal kurz eine halbe Stunde drüber geredet und gleich x Lösungen für die ganze Geschichte gefunden und das alles, jetzt hat das Werk dann auch besser gemacht, ne? Also da ist der Austausch wirklich sehr, sehr wichtig.
Ja. Ich finde es krass, dass ihr tatsächlich bei euren Schreibtreffen schreibt. Also ich kann jetzt ja nur von mir reden. Also mit meinen Studienkolleginnen war es damals meistens tatsächlich so, dass wir auch geschrieben haben. Aber auch, weil wir uns meistens in einer relativ ruhigen Umgebung getroffen haben. Und da war halt auch nicht groß mit Austausch und so, weil viele auch sich halt, also ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht Bibliothek, aber so ein Café in der Bibliothek. Und da war es sowieso immer sehr leise und da wurde auch viel gearbeitet. Dementsprechend konnte man da nicht viel reden. Aber die Schreibgruppe, mit der ich mich jetzt regelmäßig treffe, also wir treffen uns jetzt seit einem halben Jahr, einmal im Monat, für mehrere Stunden und haben noch nicht einmal geschrieben in der Zeit, weil wir einfach die ganze Zeit nur quatschen. Halt auch immer über unsere Projekte, definitiv. Und tauschen uns da halt auch aus. Und es ist super spannend. Und was ich an Schreibtreffen da tatsächlich sehr, sehr liebe, ist, dass man sich gegenseitig sehr hochhypt, was die Projekte angeht. Also ich komme immer aus Schreibtreffen raus und denke mir so, oh ja, jetzt habe ich richtig Bock, weiter zu schreiben und so. Also für die Motivation hilft es tatsächlich sehr. Und halt Lösungen zu finden, wie du meintest, wenn man sich dann doch mal irgendwie in der Ecke geschrieben hat, dass man dann mit jemandem darüber reden kann und sind auch regelmäßig dabei, von anderen Leuten den Plot zu lösen, weil da irgendwelche Schwierigkeiten aufkamen oder einfach Ideen an wichtigen Stellen fehlen und dann ist dieser Austausch total toll.
Also habt ihr da praktisch mehr so Redetreffen anstatt Schreibtreffen?
Genau, also ja, es ist ja Redetreffen trifft es, glaube ich, relativ gut, weil ja, also wir schreiben nicht, also ich glaube nicht mal im Nano, obwohl ich mir vorstellen kann, dass wir im NaNoWriMo tatsächlich auch vielleicht mal einmal geschrieben haben oder so, aber.
Und wie ist das so jetzt, wenn man mal so diese reinen Schreibtreffen, von denen man absieht oder auch die Treffen, wo man sich halt austauscht, findet? Gibt's da sonst irgendwas noch in deiner Schreibbubble, Schreibcommunity, was jetzt vielleicht nicht genau da reinfällt, aber was du auch, sehr schätzt?
Also definitiv auch das Streaming. Also ich schreibe ja sehr viel im Stream und kann dann halt auch gleich immer in den Quatschphasen mich mit Leuten austauschen. Und habe da auch einige AutorInnen immer dabei und bin dann auch immer total, freue mich dann immer total von denen zu hören, wie es bei denen gerade läuft und so weiter. Und das ist jetzt kein Schreibtreffen in klassischer Form, weil das ja, also ich bin zwar mit Video da, aber alle anderen ja dann nur in Textform im Chat, aber genau.
Das hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Episode auch sozusagen, dass du halt streamst und da sozusagen dir deine Portion sozialen Druck immer abholst.
Ja, definitiv. Aber das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also ich weiß nicht, wie ich in meinem Leben irgendwas auf die Reihe bekommen habe bis jetzt, außer mit sozialem Druck. Also
jetzt haben wir so ein bisschen ja über die Community mal geschaut und haben halt festgestellt, was da total wichtig ist, ist dieser Austausch. Dass man da wirklich nicht nur in seinem stillen Kämmerchen, weil das Schreiben, okay, das nimmt einem keiner ab, aber dass man doch mal ja entsprechend weiterkommt oder Probleme lösen kann, das hat man dann wirklich im Rahmen dieser ganzen Community-Geschichten. Ja, dann haben wir uns hier in unseren Notizen noch eine Kleinigkeit aufgeschrieben, das haben wir mal unter dem Namen Reflexion subsumiert und da wollen wir über ein paar Sachen reden, die in andere Kategorien nicht so reingepasst haben. Und einmal die Frage nach den Genres. Hast du Lieblingsgenres und unterscheiden die sich von dem, was du liest? Also wenn du praktisch auf deine Genres guckst, das lese ich gern und dann auf deine Genres guckst, das schreibe ich gern. Decken die sich oder ist das was völlig anderes bei dir?
Also ich schreibe ja vor allen Dingen Steampunk und Romance und ich lese tatsächlich gar nicht so viel Steampunk, weil ich das Gefühl habe, dass es sehr schwer was zu finden, was mich wirklich anspricht. Ich habe dann immer so ein paar AutorInnen, die ich sehr, sehr, sehr gerne lese. Das heißt, ich lese auch natürlich im Steampunk viel, weil man sollte schon das Genre, dem man schreiben will, auch lesen, um einfach so ein bisschen die Genre-Konvention auch zu kennen. Und vor allen Dingen in letzter Zeit lese ich sehr viel Romance. Also ich würde schon sagen, das deckt sich. Aber ich hatte auch Phasen, in denen ich komplett Unterschiedliches gelesen und geschrieben habe, weil es ist teilweise gar nicht so einfach, diese Unterscheidung zu treffen, so das ist jetzt mein Buch und das ist das Buch von jemand anderes. Vor allen Dingen, wenn es einen extrem mitnimmt, dann ist man ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, so dieses, wenn man gefühlt so, dass das Buch verschlingt und bei jedes Mal, wenn du dieses Buch weglegen musst, denkst du dir so, so und so könnte es weitergehen und so weiter. Und ich hatte vor allen Dingen am Anfang hatte ich dann richtig Schwierigkeiten, das von meinem Schreiben zu trennen. Mittlerweile ist das kein Problem mehr. Mittlerweile würde ich sagen, kann ich das ganz gut. Und deswegen fällt es mir leichter, auch das Gleiche zu lesen. Und würde tatsächlich auch sagen, dass es einfach auch gleich das Gleiche ist, was mich interessiert. Also ich würde ja nicht irgendwas schreiben, was mich nicht interessiert. Oder halt dementsprechend, ich würde auch nicht lesen, was mich nicht interessiert.
Also was den Punkt angeht, den du aufgeworfen hast mit dem, dass man halt das Buch nicht weglegen möchte. Ich habe sowas Ähnliches, aber mit einer ganz anderen Intention oder vielleicht auch mit einer ähnlichen Intention. Und zwar, dass ich ein Buch lese und da kann es passieren, dass das Buch richtig toll ist, dass die Welt, die dort drin beschrieben ist, richtig toll ist und dass ich das Buch dann mit Absicht eine Woche weglege. Weil ich dann gedanklich noch viel länger in dieser Welt sein kann. Ich weiß nicht, ob das völlig bekloppt ist, aber ich habe dann halt noch nicht, bin noch nicht beim Ende, sondern ich bin dann vielleicht an einem Punkt im Buch, der sehr schön ist und möchte da halt gedanklich einen Moment ja verweilen und dann lege ich das Buch mal weg und schaue dann erst wieder eine Woche oder zwei Wochen später drauf und lese weiter, was jetzt nicht damit mit zu tun hat, dass das Buch irgendwie uninteressant wäre, sondern so, diese Welt ist so schön und deshalb möchte ich da länger bleiben. Ich lese da aktuell eine Serie, da ist es dann nicht ganz so schlimm, weil da weiß ich, okay, wenn ich das Buch durch habe, habe ich noch x Bücher, die ich dann von dieser gleichen Reihe entsprechend lesen kann. Ansonsten, was so Genres angeht, wenn wir da mal so Fachliteratur und Sachbuch jetzt mal außen vor lassen, sondern uns mehr auf den Belletristikteil konzentrieren, ist es bei mir so, dass ich halt sagen würde, okay, ich bilde mir ein, dass ich total gerne Science Fiction schreibe. Aber wenn ich mir so angucke, was ich teilweise so geschrieben habe, dann ist vieles davon so ein bisschen in die Richtung Mystery. Aber wieder mit dem Aber, nämlich dann, dass am Ende das Ganze halt irgendwie wissenschaftlich auch erklärt werden kann, warum es so ist oder was die Idee dahinter ist zumindest. Ne? Dass es dann praktisch am Ende, wenn man es durch hat, halt kein Mystery mehr ist, sondern sich halt wirklich aufgeklärt hat und nicht irgendwie ja irgendwelche Zauberei, Magiegeschichten da gibt. Ansonsten, Science Fiction an sich lesen mache ich gerne. Ich überlege gerade, ob es da andere Genres gibt, die ich noch sehr gerne lese. Also es muss nicht unbedingt Science Fiction sein, aber wenn Raumschiffe drin vorkommen, ist es eigentlich immer schön. Also zum Beispiel hier die Wayfarer-Serie, die ich da aktuell lese, die ist halt, spielt auf Raumschiffen, es spielt irgendwo in der Zukunft, aber es ist halt keine Science Fiction in dem Sinne, also schon vielleicht irgendwie, aber es ist halt mehr so eine Art Tagebuch der Charaktere oder so ähnlich. Also das ist spielt auf einer sehr beziehungstechnischen Ebene und das andere ist halt nur Setting darum, ne? Und das ist halt trotzdem sehr, sehr schön. Und ich würde auch sagen, im Groben decken sich die Genres, die ich mag und die Genres, die ich schreibe, dann doch relativ gut, wobei es wahrscheinlich bei beiden Seiten jeweils immer auch Ausreißer gibt. Dann, du schreibst ja hauptsächlich Belletristik.
Ja.
Und bei mir kommt ja noch so ein bisschen ja Fachliteratur oder Sachliteratur hinzu. Und da haben wir hier mal so den ja, den kann man ja mal so ein bisschen den Vergleich machen, weil ich habe das immer, wenn ich so Fachgeschichten schreibe, ne? Also du schreibst einen Artikel oder irgendwas über Technologie XY, spielt überhaupt keine Rolle was. Und dass ich dann immer so ans Belletristik schreiben denke und so denke, weil bei Fachliteratur ist es dann immer echt so, du schreibst halt, ne? Und du musst ja jeden Scheiß, den du da schreibst, nochmal überprüfen, ob das überhaupt stimmt, ob das dem Wissensstand entspricht, ob das über oder ob du vielleicht Blödsinn redest, ne? Weil bei belletristischen Werken, natürlich kann ich da auch Blödsinn schreiben, wenn ich dann einen historischen Roman schreibe, der irgendwie im England des 17. Jahrhunderts spielt, dann sollten natürlich die Fakten da auch schon richtig sein. Aber ich finde, dass das so bei ja wirklich Fachgeschichten ist das nochmal, du musst halt wirklich gucken, stimmt das alles, ist das so valide, du musst es teilweise auch so ein bisschen ja natürlich mit entsprechenden Quellen unterfüttern, belegen, dass du dann auch ja kein Blödsinn erzählst an der Stelle. Das fand ich immer ziemlich interessant, diesen Unterschied, wenn ich halt Belletristik schreibe, ja, einfach hinsetzen und losschreiben an meiner Geschichte und dann das, was mir halt in den Sinn kommt, ne? Ich kann mir halt Sachen ausdenken, was bei fachlichen Themen an der Stelle natürlich nicht geht.
Ja, es auch. Also ich fand das vor allen Dingen krass. Ich habe ja für mein Studium sehr viele Hausarbeiten schreiben müssen. Und wenn man sich so überlegt, ja, also im Bachelor waren die Hausarbeiten jeweils so 15 Seiten und müsste jetzt lügen, ich weiß nicht, wie viele Wörter das sind. Also ich müsste jetzt schätzen, hätte jetzt gesagt, intuitiv 15 Seiten schaffe ich an einem Tag zu schreiben. Aber in Belletristik, in der Fachliteratur saß ich da halt teilweise einen Monat dran, diese 15 Seiten zu füllen. Und das, also dieser Unterschied ist halt, wie du meintest, extrem hoch.
Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen, wo man sich halt denkt, ja, wenn ich jetzt hier kein Ding, ne, da schreibe ich meine 1000 Wörter und wenn es dann Fachliteratur ist, oh Gott, muss ich nachschlagen, muss ich gucken, ach nee, stimmt das überhaupt? Wie funktioniert das jetzt nochmal genau, ne? Und lauter solche Sachen. Ich finde, es gibt einen Punkt, der bei Fachliteratur auch noch ein bisschen schwierig ist. Ich habe effektiv, was Bücher angeht, sozusagen nur ein Fachbuch, was ich auch aktiv pflege, weil das Problem ist bei Fachliteratur, ich schreibe jetzt über Technologie XY, ich schreibe darüber, wie du das und das machst, so im IT-Bereich, und IT-Bereich ist natürlich auch relativ schnell. Das heißt, nach einem Jahr ist das Buch eigentlich schon wieder garantiert ja entsprechend veraltet. Und da kann man zwei Sachen machen. Entweder man pflegt es dann und bringt es auf den aktuellen Stand in der neuen Auflage, oder man ja sagt dann irgendwann, ja, okay, ich lasse es so und ja, verkaufe sozusagen alten Scheiß. Das ist dann die Variante, die ich nicht machen möchte, sondern ich pflege das Buch dann entsprechend immer. Aber da habe ich natürlich immer wieder Arbeit mit, während ich bei einem belletristischen Werk halt für das Werk an sich irgendwann einen Abschluss finde. Und dann kann ich es halt ewig veröffentlicht lassen.
Ja, gut, ich habe jetzt halt meine Fachliteratur nie veröffentlicht. Beziehungsweise selbst wenn ich es veröffentlicht hätte, wäre jetzt nicht wirklich, dass es irgendwie Neuerungen gekommen wären, weil wenn ich jetzt ein Buch analysiere oder sowas, ist es unwahrscheinlich, dass es da jetzt nochmal irgendwie Neuerungen kommen. Aber ja, im IT-Bereich ist das natürlich eine ganz andere Sache.
Ja, ich hatte da auch schon mit anderen IT-Lern sozusagen drüber gesprochen. Die meinten auch so, also für IT-Themen kaufen sie sich keine Bücher, sondern gucken halt im Internet, wie es geht und so, ne? Aber es gab einen Fall, da holen sie sich dann doch wieder meistens Bücher, nämlich du hast halt ein größeres neues Themengebiet, wo du halt reinkommen willst und dann holst du dir mal ein Buch, um reinzukommen, ne? Um halt so das Ganze drumherum zu verstehen. Und wenn du das verstanden hast, dann halt den Rest wieder übers Internet. Also wie geht jetzt fachlich diese Kleinigkeit sowieso? Was ich total spannend finde als Genre, wenn es eins ist, sind Sachbücher. Also ich bin zum Beispiel gerade dabei, an einem Buch zu schreiben, da geht es halt um die Geschichte eines Rollenspiels und da Recherche betrieben und machen und getan. Und das fand ich halt total spannend und aufregend. Hat dich sowas mal genremäßig gereizt? Also irgendwie so Sachbücher oder irgendwie Erklärbücher oder keine Ahnung, was in diese Richtung?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich kenne einige AutorInnen, die es früher oder später in die Richtung verschlägt. Aber ich bin jetzt gerade primär glücklich darüber, dass ich mehr Zeit habe, meine ganzen belletristischen Ideen umzusetzen, beziehungsweise einige von denen, aber mehr Zeit habe dafür als noch im Studium. Und also ich würde es nicht ausschließen, dass das irgendwann mal passiert, aber ich mag halt auch bei Belletristik sehr, dass man eben nicht recherchieren muss, wenn es jetzt nicht gerade wenn man jetzt nicht gerade in Genres schreibt, in dem man sehr viel recherchieren muss, beziehungsweise ich recherchiere ja auch, aber dann ist es relativ wenig im Vergleich halt zu anderem. Und das genieße ich halt sehr, dass ich diese Freiheit habe, die Welt und die Geschichte so zu, beziehungsweise den Text so zu formen, wie ich es kann, also wie ich es möchte.
Das hattest du, glaube ich, auch in der letzten Autorengeflüster-Episode gesagt, wo es halt darum ging, dass du halt auch gerne in fiktiven Ländern schreibst, damit du halt bestimmte Sachen halt ja nicht falsch liegen kannst, nenne ich es jetzt mal.
Genau.
Gibt's denn ein Genre für dich, wo du sagst, das kann ich auf den Tod nicht ausstehen?
Ich denke tatsächlich nicht. Also ich bin auch, was das Lesen angeht, bin ich tatsächlich sehr frei. Ich würde vermutlich eher einen Umweg um so Horror machen. Da bin ich meistens zu feinfühlig. Also dann schlafe ich auch mal eine Nacht nicht, wenn mir das zu, wenn irgendwie in einem Film oder in der Geschichte das dann zu horrorlastig war. Aber ansonsten würde ich sagen, ich lese alles und wenn ich eine Idee in einem Genre habe, würde ich das auch vermutlich schreiben. Es gibt, glaube ich, jetzt kein Genre, wo ich sage, nee, mache ich auf keinen Fall. Wie gesagt, Horror wäre vermutlich am Ende nicht so meins, weil ich mir so denke, wenn ich das schon nicht lesen, also wenn ich es schon nicht konsumieren kann, dann kann ich es vermutlich auch nicht gut schreiben. Weil das, was ich dann unfassbar gruselig fände, würden die anderen sagen, ja gut, schlafe ich drüber ein, weil, also vor allen Dingen die Leute halt, die das in dem Genre mehr unterwegs sind. Deswegen.
Und wenn jetzt praktisch ein Verlag auf dich zukommen würde und sagen würde, hier hast du 100.000 Euro, kannst du bitte bis Ende des Jahres diesen Horrorroman schreiben für uns, würdest du dann sagen ja oder nein?
Ich würde sie fragen, wie sie auf die Idee kommen, dass ich das könnte, weil es gibt sehr viele fähige andere AutorInnen, die in dem Bereich unterwegs sind. Wenn sie sagen, sie wollen mich, weil, keine Ahnung, sie in ihrer Glaskugel gesehen haben, dass ich den nächsten Horror-Bestseller schreibe, dann sage ich ja, okay, dann mache ich das. Also für das Geld.
Wie war das so schön? Ich glaube, Otto Wagner war das, der hat da mal eine seiner Shows gehabt und sagte dann so, eigentlich wollte ich ja nicht mehr im Fernsehen auftreten, aber man hat mich gezwungen mit Geld.
Ja.
Anderes Thema, Buchlänge. Also vielleicht für die Leute, die so nicht so im Autorengeschäft unterwegs sind. Ich würde sagen, so ein Roman geht ab 50.000 Wörtern los. Sind wir uns da einig oder hast du da erstmal?
Ja.
Genau, weil das ist ja auch so das, was so dieser Nano-Frimo so macht. Also das ist halt eine Art Wettbewerb, eine Art Community. Da geht es halt darum, ursprünglich halt im November, dass man ja einfach 50.000 Wörter mal schreibt in einem Monat, was viel ist, aber schaffbar. Und da ging es dann halt auch darum, dass die Leute wirklich schreiben und nicht ständig den Kram korrigieren, sondern sich einfach mal einen Monat Text produzieren und sich danach über die Überarbeitung kümmern. Da haben sie halt auch diese 50.000 Wörter gesetzt. Wenn du jetzt auf deine Sachen guckst, die du so geschrieben hast, ich vermute, du bist bei einzelnen Werken dann doch schon ein bisschen drüber über die 50.000, oder?
Ein bisschen. Also ich würde sagen, meine durchschnittlichen Romane sind tatsächlich um die 75.000 Wörter lang. Das sind dann so 300, 350 Buchseiten, ganz grob geschätzt. Also ist halt am Ende immer eine Formatierungsfrage. Hab jetzt aber auch ein, zwei Bücher, die in Zukunft kommen werden, die ein kleines bisschen weniger sind, also die dann bei so 60.000 rauskommen. Ich finde, das ist eine ganz gute Länge. Also vor allen Dingen so 50.000 bis 60.000 Wörter kann ich ganz gut in einem Monat schreiben. Und das mag ich sehr gerne. 75.000 gehen auch noch, wird dann halt ein bisschen, also das ist dann so Nanopotenzial halt. Schaffe ich in einem Monat, ist dann halt aber sehr anstrengend. Was ich jetzt gerade in letzter Zeit sehr zu lieben gelernt habe, sind Buchserien. Ich schreibe gerade an der Buchserie und die sind dann halt, die haben dann nur so 20.000 Wörter eine Episode, sind dann halt an sich kürzer, aber dafür halt mehr Bücher geplant quasi.
Und die dann wahrscheinlich als einzelner Teil der Serie auch immer mit dem entsprechenden Thema dann für sich erstmal abgeschlossen haben oder zumindest erst zu einem halbwegs Cliffhanger-freien Ende geschafft haben und dann im
Nein. Also tatsächlich ist es bei mir genau andersrum. Also meine Bücher haben fast nie Cliffhanger am Ende. Das ist mir tatsächlich relativ wichtig, weil ich einfach, zum Beispiel, ich habe jetzt letztes Jahr einen Weihnachtsroman rausgebracht und war schon als ich das fertig geschrieben habe, war mir klar, okay, das soll ein zweiter Teil kommen. Ich will unbedingt, dass da ein zweiter Teil kommt und hätte da natürlich irgendeinen Cliffhanger machen können. Aber es war irgendwie so, dass ich meinte, nein, ich will keine Cliffhanger machen, wenn halt Menschen länger als, ich weiß nicht, was es jetzt genau war, ich glaube 3 Monate. Wenn jemand länger als 3 Monate auf das nächste Buch wartet, kommt bei mir kein Cliffhanger am Ende, weil ich selber weiß, wie ätzend das ist. Aber jetzt halt bei der Buchserie, eine Buchserie ist ja durchaus darauf geplant, dass du, also bei mir ist es jetzt so geplant, dass es die erste Staffel sind 6 Teile, jeweils mit 20.000 Wörtern ungefähr, und dass das entweder monatlich oder alle 2 Monate kommen. Und dann habe ich gar keinen Skrupel, da am Ende jeder Episode einen Cliffhanger zu machen.
Ja, und bei einem Weihnachtsroman ist es ja dann auch so, den will man ja mit einem warmen Gefühl im Bauch abschließen und nicht irgendwie, ne, sondern das muss halt, Weihnachtsliteratur muss irgendwie immer glücklich und warm am Ende sein und Happy End. Und
das außerdem.
Selbst der Grinch hat ein Happy End.
Ja, genau, aber wie gesagt, ich hab da keine Skrupel, ganz viele Cliffhanger zu machen, wenn ich halt weiß, die Leute müssen nur 1-2 Monate auf den nächsten Teil warten.
Was ich auch interessant finde, je nach Genre, zum Beispiel so Kinder- und Jugendbücher, also so teilweise Vorlesebücher, die haben ja dann auch so Längen von regulär ja 20.000 bis 25.000 Wörter. Also die sind da auch nicht länger, sondern ja auch relativ kurz in Anführungszeichen, was natürlich dann auch so ein bisschen sich auf die entsprechende ja Zielgruppe münzt an der Stelle. Jetzt hattest du schon gerade gesagt, Weihnachtsroman, dann eine Buchserie. Da kommt natürlich die Frage auf, ja, wie viele Projekte haben wir eigentlich so? Also wenn du jetzt ja gefragt würden werdest, wie viele Projekte hast du? Erstmal, was würdest du denn dazu zählen? Was sind denn die Projekte, die du hast? Sind das alle Projekte, die du angefangen hast und noch nicht beendet hast? Also die noch nicht gedanklich ins Archiv gepackt hast oder abgeschlossen hast? Also was hast du da so wirklich, wo du sagst, das sind meine parallelen Projekte?
Wie viele Projekte habe ich? Alle. Also ich sage dann meistens so 7, ohne jetzt direkt nachzuzählen, aber das haut schon meistens ganz gut hin, würde ich sagen. Also in der Vergangenheit zumindest. Ich habe immer so 1-2 Projekte, an denen ich schreibe, 2-3, die ich überarbeite, die noch darauf warten, dass ich überarbeiten muss. Und also ich habe ganz viele Projekte, die in verschiedenen Phasen sind, so dass ich quasi die ganze Zeit mir immer überlegen kann, worauf habe ich jetzt gerade Lust? Also will ich jetzt gerade schreiben, dann will ich an das Projekt, oder will ich gerade überarbeiten, dann an das, oder genau, und dann halt immer auch noch 1-2 Projekte, die gerade immer im Lektorat sind oder die gerade bei Testlesern sind oder sowas. Also dementsprechend, ich glaube, 7 haut schon ganz gut hin.
Also ja, 7 definitiv. Gesagt hast, dann fand und ich schon das allein als relativ viel. Aber du hast ja auch gesagt, halt in den unterschiedlichen Phasen, dann habe ich bei mir überlegt und dann auch so gedacht, ja, okay, da könnten auch so 7 sein. Also ich hab 3 Projekte maximal, die ich mir wirklich, ich sag mal, aktiv da habe, also an denen ich wirklich gerade schreibe. Alles andere packe ich halt irgendwie ja in meinen On-Hold-Ordner oder später oder Vorbereitung. Also da kümmere ich mich gedanklich dann auch nicht drum. Und dann, wenn die Projekte aus dem Schreibprozess raus sind, landen sie halt irgendwo in einem Ordner Rohentwürfe und bleiben da erstmal liegen und werden dann halt später irgendwann überarbeitet. Zumindest so der Wunsch. Manchmal liegen sie auch sehr, sehr lange dort. Und ja, fertige Projekte sind dann natürlich keine mehr. Die sind dann ja in sich abgeschlossen. Aber ich glaube, es ist zumindest wichtig, dass man mehr als eins hat, damit man auch mal, wenn man vielleicht jetzt auf das eine Thema keine Lust hat, ja zu anderen Themen, / Projekten an der Stelle wechseln kann.
Damit man ein bisschen gedankliche Distanz auch hinbekommt. Das ist vor allen Dingen ganz wichtig, also relativ wichtig, wenn man aus der Schreibphase in die Überarbeitungsphase geht. Wenn man sofort wieder zurückspringt, also quasi ich bin gerade fertig, habe gerade mein Ende unter das Manuskript gesetzt und ich springe sofort wieder an den Anfang, dann bin ich zumindest gedanklich noch so krass in diesem Schreibprozess, dass mir Dinge teilweise nicht auffallen. Also da ist es schon wichtig, das Manuskript einfach 1-2-3 Monate einfach mal wegzutun, gedanklich auf einen ganz anderen Punkt zu kommen, damit ich dann wieder das Projekt überarbeiten kann aus einer Sicht von jemanden, die da eben nicht so krass drin ist, damit ich halt sehe, oh, hier wird irgendwas nicht erklärt, was vielleicht erklärt werden muss, was ich halt nicht mitbekommen habe im Schreibprozess, weil das für mich total logisch war in dem Moment. Und sowas, also, dass man so ein bisschen Distanz bekommt, ist auch immer sehr wichtig.
Ja, ich denke, das ist an der Stelle auch, wie du sagst, beim Schreiben ist das total logisch. Und manchmal ist es auch so, das, was man im Kopf denkt, während man schreibt, und das, was man aufschreibt, unterscheidet sich manchmal. Und dann liest man später nochmal Sätze und sagt sich, das ergibt vorne und hinten überhaupt keinen Sinn. Selbst die Grammatik ist hier völlig kaputt in dem Satz. Und dass man dann halt nochmal überlegen muss, was wollte uns der Autor an der Stelle eigentlich sagen? Da fällt mir auch gerade ein, also ne, man sagt ja, ich habe das mal so gelesen, wenn er dann fertig war, ich glaube, Stephen King war das, aber nicht drauf festnageln, dass er sein Manuskript dann erstmal 6 Wochen in die Schublade legt und dann halt später drauf guckt. Und was ich interessant fand, dass so unterschiedliche Autoren, so vom Schreibtyp her, dass es wirklich Autoren gibt, die in ihrem Leben auf der Schreibmaschine, die haben halt ihre Werke getippt. Und ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber der hat praktisch jeden Tag von 8 bis 11 hat er irgendwie geschrieben. Also die Zeiten stimmen jetzt auch nicht genau, aber so von der Machart her. Und wenn der um 10.50 Uhr mit einem Buch fertig war, hat er das in die Schublade gepackt, hat das nächste Blatt eingespannt und mit dem nächsten Buch angefangen. Und das fand ich so total, ja, der war halt so drauf, ne? Und das war so, wow.
Ja, da kommt halt drauf an, was er den restlichen Tag gemacht hat. Also, wenn ich mir überlege, also ich habe auch so Projekte, wo ich sage, also zum Beispiel jetzt bei der Buchserie war, ist das ja so gar kein Ding, dann habe ich die eine Episode zu Ende geschrieben und kann sofort quasi mit der nächsten beginnen, weil ich sowieso schon weiß, was passieren soll. Und es ist ja am Ende die gleiche Geschichte. Aber wenn ich mir überlege, ich müsste komplett andere Figuren, anderes Setting, alles an, dann müsste ich das schon gut durchgeplottet haben. Also wenn der irgendeinen Job hatte, noch tagsüber oder so, die restliche Zeit, in dem man gut nachdenken kann, könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich auch ganz gut funktionieren könnte.
Du meinst, dass er dann sozusagen bei seinem Brot- und Butter-Job halt da schon nachgedacht hat?
Genau.
Wir hatten ja in der letzten Episode mal kurz über ja so unsere, ja, ich will es jetzt nicht Hauptprojekte nennen, sondern unsere Herzensprojekte ist, glaube ich, das richtige Wort. Also so Sachen, die wir unbedingt schreiben wollen, wo wir uns aber nicht trauen, weil wir halt, oder sie teilweise schon angefangen haben, aber halt, ja, sie nicht versauen wollen und Angst haben, dass wir das dann an der Stelle vielleicht nicht so, ja, diese Geschichte hinschreiben, wie sie in unserem Kopf ist. Und das führt mich dann zur Frage, hast du so Werke, hast du so Sachen, die du unbedingt mal schreiben möchtest? Also nicht im Sinne von, vielleicht auch nicht im Sinne von super konkret, ich möchte jetzt eine Geschichte über ein Mädchen im mittelalterlichen London schreiben, sondern vielleicht mal, dass du sagst, ich möchte unbedingt mal einen dreibändigen Historienroman schreiben oder irgendwie sowas. Also hast du da so ein Wunschprojekt, was jetzt nicht akut ist, aber wo du sagst, das möchte ich irgendwann mal machen, das gehört zu meiner Autorenkarriere dazu. Ich kann da nicht glücklich werden, wenn ich das nicht mindestens einmal gemacht habe.
Also ich habe viele Projekte, die ich unbedingt noch schreiben will, aber ich glaube, das ist jetzt nicht ganz das, worauf du abziehst. Aber es gibt tatsächlich ein Projekt, das ich unbedingt irgendwann schreiben will und das ist aber ein extrem komplexes Buch. Also es sind irgendwie 7 oder 8 Teile, die jeweils relativ lang werden dürften. Also vermutlich fast am Ende schon Outlander-Umfang, falls es irgendjemandem etwas sagt. Also halt 800 bis 1000 Seiten pro Buch. Also das ist auch schon mal einfach eine enorme Zeit, die ich bräuchte, um das zu schreiben. Das ist einer der Gründe, warum ich das noch nicht gemacht habe und weil ich das Gefühl habe, ich habe die schriftstellerischen Fähigkeiten noch nicht ausreichend, um das wirklich gut abbilden zu können. Und das ist quasi eine Geschichte, die mich schon immer, also seitdem ich denken kann, begleitet und die mich immer wieder fasziniert und die ich immer wieder weiterentwickle. Also es ist quasi so, wenn ich gerade auf Leerlauf bin, also wenn mein Kopf quasi auf Leerlauf ist und einfach nachdenkt, dann fange ich halt am Anfang von dieser Geschichte an und erzähle mir die halt selber. Und jedes Mal, wenn ich halt die mir wieder überlege und wieder neu anfange, kommen da halt mehr Details dazu und kommt da noch ein Subplot dazu oder dann fällt da doch was weg oder kommt noch eine weitere Person dazu. Und wenn ich dann irgendwann am Ende bin, also das kann auch schon mal locker ein Jahr dauern, bis ich mir die gesamte Geschichte erzählt habe, fange ich einfach wieder von vorne an. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das noch nie wirklich aufgeschrieben habe, aber ich hatte schon mehrere Versuche, die ich tatsächlich angefangen habe, ist halt, dass es auch in meinem Kopf sehr in einem Fluss ist. Also es gibt keine Version, bei der ich sagen könnte, wenn ich jetzt einfach meine Gedanken nehmen könnte und die ausdrucken könnte, selbst dann wäre ich mir nicht sicher, ob es, also dass es eine einheitliche Geschichte ist, weil gesagt, es ist alles sehr im Fluss.
Jetzt hattest du schriftstellerische Fähigkeiten angesprochen. Und hast du das Gefühl, dass du halt ja auch durch das Schreiben an sich, dass du halt ein Werk nach dem anderen, ein Roman nach dem anderen schreibst und den auch bis zur Veröffentlichungsreife treibst, dass deine schriftstellerischen Fähigkeiten dadurch besser werden? Oder hast du das Gefühl da vielleicht irgendwie, dass du stagnierst oder noch schlimmer, dass deine Werke von Werk zu Werk zum Beispiel schlechter werden?
Das ist eine echt fiese Frage, weil ja, also ich denke, ich werde besser, einfach wenn ich einen Vergleich anstelle. Und dann gibt's halt diese Situation, ich habe jetzt vor kurzem, also im März habe ich ein Buch veröffentlicht, das ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre alt, also das Manuskript habe ich vor 3 Jahren oder so geschrieben. Und ich liebe es immer noch extrem und ich finde, wenn ich am heutigen Punkt, wenn ich das nochmal schreiben müsste, würde ich gar nicht so viel anders machen, wo ich mir dann so immer denke, ich dachte, ich hätte mich weiterentwickelt, aber ich würde es genauso nochmal machen. Das ist so ein bisschen, dass ich da so ein bisschen eine Diskrepanz habe, aber ich würde schon sagen, ich entwickle mich weiter. Und einfach dadurch, dass ich mit jedem Lektorat mehr, also neue Dinge lerne und so weiter, würde ich schon sagen, ich entwickle mich weiter und ein paar Dinge bleiben natürlich gleich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber es ist schon alleine an der Masse, die ich schreibe derzeit, würde ich schon sagen, es wäre schade, wenn ich stagnieren würde. Und das würde ich mir, glaube ich, auch noch eine Weile nicht eingestehen, wenn das so wäre. Hast du denn das Gefühl, dass du dich weiterentwickelst im Schreiben?
Ja, auf alle Fälle. Und überlege auch gerade durch warum eigentlich. Also klar, durch Schreiben an sich. Auch so Korrekturgeschichten, also wenn man halt Werke halt mit Anmerkungen zurückbekommt und dann guckt. Und mir hat zum Beispiel mal jemand gesagt, dass ich in Fachtexten super gerne das Wort entsprechend benutze. Und dann habe ich mir diesen Text angeguckt, wo das gesagt wurde und habe nachgezählt und hatte um die 4000 Wörter, glaube ich. Und das Wort entsprechend kam ungefähr über 30 Mal drin vor. Und wenn nicht sogar häufiger. Und ich so gedacht habe, oh mein Gott. Ja, und dann habe ich den Text halt überarbeitet. Und ich glaube, ich hatte am Ende noch so 2-3 Mal das Wort entsprechend drin, wo ich es dann auch wirklich für passend erachtet habe und ich es halt auch nicht entfernen konnte. Und solche Sachen, also erstmal diese kleinen sprachlichen Feinheiten, zum Beispiel auch unnütze Füllwörter, die halt öfter mal drin landen in Texten. Sowas wie in dem Fall dann entsprechend oder dabei, wo ich mir halt immer jetzt mittlerweile halt beim Schreiben und spätestens beim ersten Korrekturdurchlauf meinerseits halt alles gnadenlos streiche, wenn es halt keinerlei Funktion hat, weil es halt nur unnütze Füllwörter sind. Also ja, das ganze Gefühl für die Sprache über solche Wörtergeschichten zu so, ja, ich sag mal, grammatikalischen Sachen, zu Geschichten wie Kommasetzung, wie man bestimmte Wörter benutzt, dass man halt auch mal die Wörter nicht immer das gleiche Wort benutzt, sondern das halt auch entsprechend Alternativen dafür nimmt. Und auch so Sachen, die man halt im Roman zum Beispiel oft braucht, wie wörtliche Rede. Wenn ich da so frühere Werke von mir vergleiche, finde ich, bin ich bei wörtlicher Rede mittlerweile wesentlich besser, die halt dialogtechnisch halt früher alles so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es hölzer nennen möchte, aber wo ich heute sage, was ich heute an Dialogen schreibe, ist da wesentlich angenehmer und schöner zu lesen. Und ja, also da gibt es eine Weiterentwicklung. Ob sie jetzt immer linear nach oben läuft, das weiß ich nicht. Oder ob man manchmal vielleicht nochmal bei bestimmten Werken oder Szenen nochmal so einen kleinen, ein bisschen den Berg wieder runtergeht und dann bei der Überarbeitung merkt, was hat man da für einen Blödsinn gemacht. Aber ich glaube, das ist wie bei jedem Handwerk und so würde ich an der Stelle auch schreiben sehen, dass es halt wirklich so ist. Umso öfter man das macht, umso vielfältiger und man hat ja auch neue Szenen, neue Figuren, neue vielleicht auch manchmal neues Genre, dass man sich da halt einfach weiterentwickelt und man kann eigentlich gar nicht schlechter werden, sondern man wird eigentlich durch das Machen eigentlich aus meiner Sicht immer besser.
Dem würde ich so zustimmen, ja. Also ich könnte theoretisch mich dazu entscheiden, jetzt ein richtig schlechtes Buch zu schreiben. Das wäre aber eine bewusste Entscheidung, in der ich dann alles falsch machen würde, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Also, ja.
Was mir dabei gerade in den Sinn kam, würdest du ein Buch mit einem Co-Autor schreiben? Also wo man vielleicht sagt, wir haben ja ein tolles Projekt und lass uns das doch zusammenschreiben.
Also es ist definitiv eine Sache, die ich mal ausprobieren will. Aber ich bin mir unsicher, ob ich das tatsächlich könnte, weil damit das gut funktioniert, muss ja sehr viel geplant sein. Es muss quasi alles schon vorher feststehen. Und das ist halt nicht die Art und Weise, wie ich plotte. Ich lasse mich halt sehr, sehr gerne auch beim Schreiben dann noch überraschen. Und dann halt jemand zu finden, mit dem man zusammenschreiben kann, der das versteht und der das respektiert und dem auch einem den Raum dazu gibt, ist, glaube ich, relativ schwierig. Und gleichzeitig bin ich halt auch ein totaler Control-Freak. Das heißt, die andere Person dürfte das halt nicht machen. Also bei der anderen Person, die müsste sich immer an den Plan halten, damit ich halt nicht das Gefühl habe, die Kontrolle zu verlieren. Ich glaube, das ist einfach, sind sehr unschöne Ausgangspunkte für einen Autorenduo, um da irgendwie was auf die Reihe zu kriegen. Deswegen ist es, glaube ich, bis jetzt auch noch nie so passiert. Also es ist noch nie zustande gekommen. Und ja, deswegen denke ich, wird es auch nicht passieren. Ich wäre nicht absolut abgeneigt. Ich würde es vermutlich mal ausprobieren wollen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das am Ende gar nicht so gut laufen wird.
Also die Vorstellung an sich, die fände ich auch super interessant, dass du halt wirklich jemanden hast. Erstmal, dass man sich gegenseitig in den Hintern treten kann, damit man das Werk XY auch fertig bekommt, ne? Und die zweite Sache ist, dass man sich halt wirklich austauschen kann und damit seine Testleser und Leser nicht spoilern muss, sondern halt jemanden hat, der auch mit drin in der Geschichte steckt. Aber ich glaube, man muss da halt wirklich einen super sinnvollen Modus operandi finden, wie man halt dann an diesem Buch zusammenarbeiten möchte. Vielleicht auch, wer bei welchen Sachen das letzte Wort hat, im Sinne von, also wie man halt Entscheidungen trifft, ne? Stirbt der Charakter jetzt? Ja, nein. Also das passiert ja alles. Und ich stelle es mir auch wirklich schwierig vor. Auf der anderen Seite auch irgendwie toll. Aber es wäre, denke ich, auch mal was ich ausprobieren würde wollen. Wobei ich ja im Moment nicht wüsste, wie die Geschichte dazu aussehe. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es halt auch ganz stark davon abhängt, was man schreiben möchte. Wenn man sagt, ich möchte jetzt irgendwie ein mehrbändiges Werk schreiben oder so, dann kann ich mir das irgendwie besser vorstellen, als wenn man jetzt ein einzelnes Buch schreibt, was in sich abgeschlossen ist. Da stelle ich es mir relativ schwer vor. Aber an sich definitiv ja ein schöner Gedanke.
Ich kann mir vorstellen, dass es ganz gut funktionieren könnte, wenn man aus zwei Perspektiven schreibt. Und dann, dass halt die zwei Perspektivfiguren nicht die gesamte Zeit zusammen abhängen. Also das ist halt sehr, sehr viel, dass sie sehr viel unabhängig voneinander erleben, aber trotzdem auf denselben Punkt quasi hinarbeiten. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man einfach dadurch, dass dann beide Personen sehr viel Freiheit haben, dass das dann funktionieren könnte. Wäre jetzt meine Intuition.
Naja, das werden wir dann, glaube ich, auch erst erfahren, wenn wir an der Stelle das mal ausprobiert haben. Ja, das vielleicht so ein bisschen jetzt so ein paar Themen, die wir so mal zwischengeschoben haben zur Reflexion. Jetzt ist ja die Frage, der Schreibprozess ist abgeschlossen. Wir haben einen Rohentwurf da und ja, der Rohentwurf, also man sagt da immer so schön, der erste Entwurf ist immer Mist. Der ist halt wirklich sehr, sehr ungeschliffen. Also wie so ein ungeschliffener Diamant, der sieht halt nicht schön aus. Der ist auch teilweise sehr ungelenkt. Der muss halt überarbeitet werden. Und ich glaube, Stephen King war das, der dann halt mal gesagt hat, der Job des Schriftstellers oder Autors sollte nicht so heißen, sondern eher Überarbeiter, weil man dann halt ein Werk überarbeiten muss, um halt nochmal durchzulesen, das auf Konsistenz zu prüfen, Grammatik, Rechtschreibung kommt natürlich auch alles mit bei. Wie gehst du daran? Also du hast jetzt dein Werk fertig geschrieben und dann legst du es erstmal weg. Das habe ich zumindest vorhin so mit rübergenommen. Und was passiert dann als nächster Überarbeitungsschritt aus deiner Sicht?
Genau, also ich lege es erstmal weg. Das kann 1-2 Monate sein. Das kann aber auch passieren, dass das mal ein Jahr oder zwei sind, weil ich einfach vergesse, dass dieses Buch existiert. Also perfekte Organisation auf meiner Seite. Aber genau, ich nehme das dann halt wieder zu mir und im Idealfall kann ich es dann ganz gut objektiv beobachten bzw. beurteilen. Also fange ich an, das Buch, also das Manuskript zu lesen, als wenn es nicht meins wäre. Also als wenn jetzt mir eine Autorenkollegin oder sowas ihr Manuskript gegeben hätte und sagen würde, ich will das veröffentlichen, sag mir mal, was doof da dran ist. Und dann fange ich halt an, das so zu überarbeiten, wie ich das Gefühl habe, so könnte ich das gut lesen. Also, dass ich halt dann in der Phase bleibt meistens kein Satz, wie er vorher war. Also, das fängt halt schon an mit, ich sehe Rechtschreibfehler, auch wenn das noch nicht der Hauptfokus darauf liegt, sondern es ist halt quasi erstmal so, dass ich das Gefühl habe, ich versuche es in eine Form zu pressen, in der man es ertragen kann, dieses Manuskript sich anzugucken. Und im zweiten, dritten, vierten Überarbeitungsgang gehe ich dann auch immer mehr auch auf Logik ein, also dass es alles rund ist, also dass ich das Gefühl habe, da sind keine Plotholes mehr, die Charaktere verhalten sich so, wie sie es müssen, es ergibt alles einen Sinn, dann werden da auch mal Szenen gelöscht oder neu geschrieben oder umgeschoben und so weiter. Und dann geht es erst kurz vor Schluss, beziehungsweise kurz bevor es dann an die Testlesen geht, geht es dann um Rechtschreibung, Grammatik und so dieses ganze Zeug. Genau.
Jetzt hattest du gesagt, dass ein Buch bei dir ungefähr so, ich sag mal, 75.000 Wörter hat. Was würdest du sagen bei dieser Überarbeitungsphase, die du sozusagen noch für dich machst? Wie viel von dem Buch dampfst du da ein? Also wie viel fliegt dann wirklich wieder raus?
Also wenn ich ganz einfach nur auf die Zahl gucke, also wie ist der Word-Count vorher, wie ist er nachher, bleibt es gleich. Aber ich würde sagen, dass ich gut 50% in dem Prozess nochmal neu schreibe.
Und bevor du es dann an die Testleser gibst, was würdest du sagen, wie oft überarbeitest du das? Reden wir hier von einmal, reden wir hier von 5-mal, von 10, von 15-mal?
Das hängt ein bisschen an dem Projekt ab. Und auch welches Genre, also wenn ich jetzt zum Beispiel mich eher ins Fantasy-Genre begebe oder ins Sci-Fi, mache ich auch einfach, in Steampunk, sorry, dann mache ich auch einfach meistens einmal einen Durchgang, den ich nur lese, um zu gucken, funktioniert die Welt. Dann ist es mir Rechtschreibung, Grammatik, Inhalt quasi fast egal. Und ich gucke nur, dass das System, das ich gerade aufgebaut habe, funktioniert das so. Und das ist halt, wenn ich jetzt ein Romance-Buch habe, muss ich das zum Beispiel nicht machen. Also da muss ich nicht gucken, weil die Welt ja an sich funktioniert. Und dann kann es halt sein, je nach Projekt lese ich das, also überarbeite ich das 3 bis 7 Mal, würde ich sagen, bevor es zu den Testlesenden geht.
Und wenn du dann sozusagen immer auf die Zeit guckst, also wie lange dauert das, bis du sozusagen, sagen wir mal, diese 7 Überarbeitungen dann durch hast?
Ich würde sagen, das Doppelte der Zeit, die ich zum Schreiben brauche. Grob mal, vielleicht auch das Dreifache.
Das heißt, nehmen wir an, du brauchst einen Monat, um wirklich einen Rohentwurf fertigzustellen, weil du einen guten Monat hast und wirklich deine 75.000 Wörter geschafft hast. Das heißt, man könnte dann sagen, nochmal so 3 Monate für die Überarbeitung.
Ja.
Und jetzt hattest du Testleser gesagt. Kannst du vielleicht nochmal für die Nicht-Autoren-Zuhörer dann nochmal erklären, was eigentlich ein Testleser ist und wo man die herbekommt?
Klar, gerne. Also Testleser sind quasi Menschen, die das Buch lesen und ihren Senf dazugeben, bevor es ins Lektorat geht. Also noch bevor der ganze jemand anders überarbeitet das Buch beginnt und vor allen Dingen ganz weit bevor es veröffentlicht wird, um einfach einen neuen Blick drauf zu haben. Also die Leute lesen das Buch und sind dann im besten Fall sehr kritisch, was das angeht, und sagen dir trotzdem, dass sie es mögen. Halt sowas wie, ja, die Szene ergibt keinen Sinn, aber ich liebe das Buch und sowas. Also die geben dann sehr konstruktive Kritik. Hat meistens den Zweck, dass man, so, bevor man es ins Lektorat gibt, ein Buch, nochmal Leute hat, die da drüber gucken, damit nicht jedes Problem im Lektorat besprochen werden muss. Weil Lektorate relativ teuer sind und weil einfach nochmal ein Blick von anderen hilft zu sehen, guck mal, diese Szene funktioniert nicht. Und genau. Und ich finde meine Leute meistens entweder über Twitter oder ich habe halt einfach jetzt über die Zeit mir eine Gruppe an Leuten aufgebaut, halt auch damals, ich habe ja gesagt, in meinem Studium gab es noch andere AutorInnen, mit denen ich auch gerne mal zusammengeschrieben habe, also gemeinsam Schreibtreffen hatte, und deren Projekte habe ich gelesen und die haben meine Projekte gelesen, und das ist dann halt beigeblieben. Also ja,
Und pro Werk, was würdest du sagen, wie vielen Testlesern gibst du das dann? Und gibst du denen das dann, wenn es jetzt zum Beispiel 5 wären, gleichzeitig oder erstmal einem Testleser und dann Leser und dann arbeitest du das Feedback ein und oder wie läuft das ab? Und was würdest du sagen?
Also wie sieht das Ding ist, man muss immer damit rechnen, dass die Hälfte davon nicht mehr antwortet. Also das ist tatsächlich so, vor allen Dingen, wenn man die Hälfte davon aus dem Internet hat. Ich habe meistens 5 bis 10 Leute und meistens bekomme ich von der Hälfte tatsächlich ein Feedback. Also es ist sehr hohe Fluktuation in der Gruppe drin. Und ich habe immer eine Person, die bekommt es ganz am Anfang. Die liest es dann und sagt mir ganz grob, wo noch Dinge nicht passen, dann arbeite ich das ein, dann kriegt die Hauptgruppe an Testlesenden, die kriegen das dann auch gleichzeitig, weil es dann einfach viel zu viel Planungsaufwand wäre zu sagen, die 3 kriegen das jetzt und dann arbeite ich deren Zeug ein und dann kriegen das die noch und das ist mir zu viel Planungsaufwand, dementsprechend die Hauptgruppe bekommt das dann gleichzeitig, dann arbeite ich das alles ein, was die so geschrieben, was sie angemerkt haben, dann überarbeite ich das Buch nochmal, dann geht's ins Lektorat.
Aus? Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du dann sozusagen dass das hingibst, dass glaube ich, dass die wenigsten Leute dann an jede Seite schreiben werden, hier, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, sondern ist das dann mehr so eine Art Zusammenfassung oder ist das wirklich relativ detailreich, das Feedback? Also in welche Richtung geht es bei den Testlesern?
Das hängt tatsächlich von der Person ab. Also ich habe eine sehr, sehr gute Autorenkollegin und Freundin, die tatsächlich an jede Stelle, an der sie irgendwas gefühlt hat, bei der sie das Gefühl hat, dass sie was kommentieren muss, tatsächlich einen Kommentar schreibt und dann kann es passieren, dass ich auf jeder zweiten Seite einen Kommentar habe, was dann aber auch sowas sein kann wie, oh, ist das niedlich oder ich würde genauso handeln und sowas. Das ist tatsächlich auch ganz cool, weil ich dann Bestätigung bekomme, also dass das funktioniert, dass die Charaktere funktionieren und so weiter. Ich habe Leute, die dann quasi am Ende nur 3, 4 Sätze schreiben, die sagen, mir ist jetzt nichts Krasses aufgefallen, also die dann eher darauf gucken, verhalten sich die Personen so, wie man es erwarten würde, beziehungsweise tanzt da jemand total aus der Reihe oder sind da unlogische Sachen drin. Also wie gesagt, es ist komplett unterschiedlich von Person zu Person, wie die Person das handhaben will. Und ich bin tatsächlich auch offen für die verschiedensten Arten, solange ich halt am Ende ein Feedback bekomme, mit dem ich arbeiten kann. Also ich hatte auch schon eine Testleserin, die meinte, das Projekt ist absoluter Mist und hat mir quasi auf jeder Seite gesagt, dass sie das nicht mag, hat aber im gleichen Zug mir keine Kommentare geschrieben, mit dem ich arbeiten könnte, also mit denen ich irgendwie gucken könnte, wie kann ich es verbessern. Also sobald ein Kommentar Mehrwert hat, kann ich damit gut arbeiten und dann ist es sinnvoll, aber wenn ich halt nicht das Gefühl habe, ich kann da jetzt was rausziehen oder ich könnte das jetzt einarbeiten, ohne das gesamte Projekt nochmal neu schreiben zu müssen, dann ist das, dass ich sage, okay, dann lassen wir das einfach.
Ja, vor allem bei der Aussage, es ist Mist, da weißt du halt nicht, was genau und wie soll ich das sozusagen in Zukunft besser machen. Was ich sehr schön fand, wie du beschrieben hast, dieses positive Feedback, was praktisch, ich sag mal, für dich an sich ja keinen Mehrwert hat, weil daran korrigierst du ja dann sozusagen nichts, aber dass es dir trotzdem zeigt, okay, ich habe ja auch Stellen, die negativ auffallen, aber ich habe halt auch viele Stellen, die wirklich positiv sind und ich glaube, das gibt dem dann ganz nochmal so ein bisschen ja einen Motivationsschub an der Stelle. Jetzt hast du gesagt, also in unserem fiktiven Beispiel, da haben wir jetzt 1 Monat fürs Schreiben gebraucht, haben dann 3 Monate für die Überarbeitung gehabt und jetzt ist es bei den Testlesern. Wie viel Zeit bekommen denn die Testleser und wie lange dauert dieser Prozess praktisch, bis du mit den Testlesern dann durch bist?
Meistens gebe ich denen 1 bis 2 Monate. Wenn das Projekt jetzt, sollte das komplett ausarten, also dass es jetzt plötzlich keine 300 Seiten sind, sondern 500, würde ich denen natürlich auch mehr geben. Wenn ich nur ein ganz kurzes Projekt quasi geschrieben habe, würde ich tatsächlich auch die um weniger Zeit bitten, aber so 1 Monat ist immer mindestens eingeplant, weil das sind einfach Leute, die zwar gerne lesen, aber die das halt in ihrer Freizeit machen. Und wir wissen alle, dass manchmal einfach Dinge dazwischen kommen. Manchmal ist es einfach, zum Beispiel, ich lese am Computer auch wesentlich langsamer, als wenn ich jetzt ein Buch in der Hand habe und die müssen ja auch noch kommentieren. Das heißt, das ist jetzt nicht, dass man sagt, da habe ich absolut jeden Tag Zeit für, dementsprechend so anderthalb Monate gebe ich den meistens. Ich versuche tatsächlich eher zwei. Genau.
Das heißt, in unserem Beispiel, weil wir jetzt im Januar angefangen haben, unser Buch zu schreiben, das haben wir dann im Februar, März, April sozusagen überarbeitet und Mai, Juni, so Ende Juni, kommt es dann sozusagen mit den entsprechenden Kommentaren und der entsprechenden Einarbeitung von den Testlesern zurück. Das heißt, obwohl wir sozusagen in unserem fiktiven Werk jetzt hier nur einen Monat lang dran geschrieben haben, sind wir jetzt praktisch schon bei 6 Monaten an Zeit, die wir da insgesamt ja rein investiert haben. Und jetzt ist es aber nicht so, dass das sozusagen schon das Ende der Fahnenstange ist, sondern dann haben wir ja, dass das Lektorat oder dass das Korrektorat, vielleicht zur Erklärung, beim Korrektorat, da geht es halt darum, es wird geguckt auf Rechtschreibung, dass die Kommas an der richtigen Stelle sitzen, dass die Wörter richtig geschrieben sind etc. Und während sich das Lektorat dann halt auch mit dem Text an sich befasst, also ist das in sich logisch konsistent, die Motivation der Figuren und diese ganzen Geschichten. Und das heißt, wenn die Testleser durch sind, würdest du dann das Buch sozusagen ans Lektorat geben? Oder was ja auch oft dann aufkommt in Autorenkreisen, so vor allem bei Autoren, die sozusagen da relativ neu drin sind. Ja, braucht man das überhaupt?
Ich gebe es dann ins Lektorat, weil ich der Meinung bin, ich brauche das und ich finde das wichtig und um nochmal eine professionelle Meinung auf meinen Text zu haben. Also bis zu dem Punkt habe ich natürlich jetzt schon Meinungen von anderen bekommen, aber ich finde es, also ist für mich als Autorin eine wichtige Sache, dass nochmal jemand, der wirklich Ahnung davon hat, mir nochmal sagt, das sind deine Schwachpunkte, das verbessern wir nochmal, damit ich dann im Veröffentlichungsprozess beziehungsweise auch danach, nach der Veröffentlichung, eine gewisse Ruhe darin habe, dass ich weiß, okay, das ist jetzt die beste Version von dem Buch, die wir hinbekommen konnten. Und ich immer wieder kommt tatsächlich dann diese Frage auf, braucht man Lektorate? Ich würde sagen, ganz grundsätzlich ja, aber ich finde es schade, pauschal zu sagen, dass man das haben muss und dass man ohne Lektorat nicht veröffentlichen sollte oder darf oder was auch immer, weil ich einfach auch Leute kenne, deren Schreiben so gut ist, dass sie kein Lektorat brauchen. Das sind extrem wenige Personen und dementsprechend kann man, also es ist so ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich denke, in den meisten Fällen wird das Lektorat deinen Text nicht schlechter machen. Es wird tatsächlich das tut deinem Text gut und es ist wichtig, dass vor allen Dingen, wenn man professionell das machen will und wenn man tatsächlich Geld damit auch lange Zeit verdienen möchte und das zu seinem Job machen möchte, ist ein Lektorat einfach ein Schritt auf der professionellen Ebene, den man tun sollte. Es gibt wenige Ausnahmen, bei denen ich den Text gelesen habe und dachte so, ich bin fest davon ausgegangen, dass da schon ein Lektorat drüber gegangen ist, weil der so professionell klang. Aber das sind halt die wenigsten Leute.
Und wenn wir uns das Lektorat jetzt angucken, also einmal natürlich, wie du schon sagtest, eine professionelle Meinung. Und man hat natürlich auch den Vorteil, man bekommt auch, wenn es vielleicht böse klingt, ja, man kriegt keine Gefälligkeitsmeinung, sondern man wird dann vielleicht auch mit der harten Wahrheit konfrontiert. Vielleicht kannst du mal aus deiner Erfahrung so ein bisschen berichten, wie läuft denn so ein Lektorat dann ab? Du hast das Werk und was machst du dann damit?
Also es gibt tatsächlich zwei, also ich mache immer zwei Durchgänge, wie ich das einarbeite. Also es gibt einmal die stilistische Einarbeitung. Wird mit Änderungsnachverfolgung in einem Word-Dokument gearbeitet. Da sind dann halt einfach, da klingt das Verb komisch, wir ersetzen jetzt gehen mit laufen oder keine Ahnung was. Und dann ändert die Person das, also der Lektor, das in dem Werk und dann kannst du quasi Änderungen annehmen klicken, also wie man das halt auf Word macht. Und dann wird halt quasi, das Stillektorat quasi, das man dann einmal einarbeitet. Und es gibt das andere, das sind dann die Kommentare an der Seite, bei denen es dann halt tatsächlich um zum Beispiel den Szenenaufbau geht. Also im besten Fall arbeitet man das zuerst ein und dann erst das Stilistische. Kann man aber auch andersrum machen, weil in den meisten Fällen gibt es auch zwei Lektoratsdurchläufe. Nicht immer, es ist dann am Ende meistens eine Geldfrage, wenn man im Self-Publishing unterwegs ist. Im Verlag ist es eigentlich üblich, dass es zwei Durchgänge sind, genau.
Und jetzt sagtest du ja schon Geldfrage. So ein Roman, wenn du da einmal Lektorat machst, also wie viel legt man da eigentlich auf den Tisch?
Ja, einiges. Also es wird per Normseite abgerechnet, für die Leute, die noch nie geschrieben haben. Normseite ist quasi eine fiktive Größe. Nein, es ist quasi so viel, wie bei einer Schreibmaschine auf die Seite gepasst hat. Das ist, mittlerweile fühlt sich das komisch an, sein Buch in Normseiten zu formatieren, weil es mittlerweile keinen Grund mehr gefühlt dafür gibt, außer dass die Verlage das wollen und dass alles in Normseiten gerechnet wird. Aber Normseiten ist, weiß gar nicht, ein bisschen weniger als eine Buchseite, oder?
1500 Zeichen, glaube ich, sind das.
Ja.
So Pi mal Daumen.
Ich glaube, dass ich am Ende immer ähnlich viele Buchseiten wie Normseiten habe. Nur damit man ein bisschen Gefühl dafür hat. Und dann bezahlst du tatsächlich pro Seite. Und das fängt dann meistens bei 5 Euro an, pro Seite. Dann kann man sich ausrechnen, dass bei einem Buch von 75.000 Wörtern das nicht gerade preiswert ist. Für einen Durchgang. Meistens wird dann der zweite Durchgang dann ein bisschen preiswerter, aber bist trotzdem bei 8, 9, 10 Euro pro Normseite. Sorry. Für einen guten Lektor. Also es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die weniger nehmen. Tatsächlich mache ich das auch öfters mal, einfach weil das Geld auch nicht immer da ist. Das heißt nicht, dass sie eine schlechte Arbeit haben. Es gibt viele Leute, die neu in den Bereich starten und erstmal sich Referenzen aufbauen müssen. Und das heißt ja nicht, dass sie schlecht sind.
Und jetzt hast du praktisch dein Werk, gibst das dahin. Und wie ist das dann mit der Kommunikation? Hörst du dann 2 Monate lang nichts vom Lektor? Oder kommt da immer regelmäßig hier, hab das Kapitel durch? Oder wird das ganze Buch am Stück dann dir wieder zurückgegeben? Also wie läuft das?
Also es kommt auf die Person drauf an. Also meistens ist tatsächlich so, dass du dann während der Zeit nichts von der Person hörst, außer es gibt tatsächlich Rückfragen und dann bekommst du nach 1, 2 Monaten dein gesamtes Werk zurück und kannst es überarbeiten. Es gab aber auch schon, dass dann ich nach einer Weile die erste Hälfte bekommen habe, damit ich mit der schon mal weiterarbeiten kann und dann kam halt die zweite Hälfte. Und es gab es auch schon, dass dann Leute gefühlt alle paar Tage ein Update gegeben haben, wo sie sich jetzt gerade in dem Buch befinden. Also das ist absolut unterschiedlich.
Und wenn du dir deine Lektorate dann anguckst, hast du da für deine Werke dann sozusagen auch viel mitgenommen, wo du gesagt hast, oh, das macht meinen Text wirklich, wirklich besser? Oder waren es dann eher so Kleinigkeiten? Also wie war da das Feedback, wo du für dich gesagt hast, also was hast du da für dich mitgenommen immer aus den jeweiligen Lektoraten?
Also ich würde definitiv sagen, dass der Text danach besser ist als davor und dass ich in jedem Lektorat was über mich und mein Schreiben gelernt habe. Und wenn es nur war, das und das Wort nutze ich sehr, sehr gerne und das muss ich darauf achten, dass ich es seltener tue. In den meisten Fällen habe ich tatsächlich wesentlich mehr gelernt und das sind einfach auch Leute, die sich ja professionell mit Sprache auseinandersetzen, die einem dann auch sowas sagen wie, du benutzt immer die und die Eigenheit quasi, was jetzt nicht schlecht sein muss, aber dass man weiß es danach halt und dann kann man Dinge bewusster einsetzen, also gewisse Stilmittel, die man vielleicht einfach sonst unterbewusst tut, werden dir teilweise gezeigt, zum Beispiel hier hast du das und das verwendet und dann kann man das in Zukunft bewusster schreiben. Genau, also das Lektorat hilft mir, mein Schreiben besser einzuschätzen und es bewusster mit meiner Sprache umgehen zu können, in Schriftform tatsächlich. Ich bin gar nicht so gut in sprachlicher, also wenn ich spreche, teilweise ein richtiges Mess, was aus meinem Mund kommt. Aber in Schriftform, wenn ich es aufschreibe, habe ich das Gefühl, mittlerweile eine sehr gute Einschätzung von mir und meiner Sprache zu haben.
Du meinst also, dass man dann darauf hingewiesen wird, dass man entsprechend oft das Wort entsprechend sagt?
Genau. Bei mir ist es tatsächlich das Wort jedoch gewesen und ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen Testlesenden entschuldigen. Vor allen Dingen die meine Bachelorarbeit gelesen haben. Ich habe das Wort jedoch, ich glaube, 200 Mal auf 30 Seiten verwendet. Also das ist schon echt hart gewesen.
Was ja auch so interessant ist, das hattest du vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass halt auch so ja auf Sachen geachtet wird, wo man vielleicht als Leser das beim Lesen gar nicht so merkt, aber wenn man mal darauf gestoßen wird, es dann doch halt wahrnimmt, zum Beispiel die Geschichte, dass das Wort gehen halt durch unterschiedliche, ja andere Wörter ersetzt werden kann, wie laufen etc. oder spazieren zum Beispiel, je nachdem, wie es in der Situation ja besser ist und dass halt bestimmte Sachen dann auch besser, vielleicht sogar auch ein Tick ja edler und klingen und sich an der Stelle halt wirklich das Ganze danach besser liest, obwohl man eigentlich ja gar nicht so viel dran gemacht hat.
Ja, zum Beispiel das Wort schauen ersetzen durch sehen und was war das andere? Ich weiß nicht mehr, aber durch sehen und blicken macht schon mal extrem viel. Und das Wort bei dem Wort lange ganz oft das E einfach das E am Ende weglassen. Also statt lang, dass man ständig lange schreibt, ist immer lang. Nicht immer, aber oft. Das macht schon extrem viel aus. Also es gibt einfach so kleine Dinge, auf die ich mittlerweile achte, weil es einfach kleine Dinge sind, die den Text einfach gleich viel besser klingen lassen.
Ich denke, da ist man dann auch wieder bei der ja, Weiterentwicklung deines schriftstellerischen Talentes, weil man halt durch das Feedback halt, da wächst man dran, ne?
Ja.
Und unser Profi-Tipp an der Stelle ist hier das Wort schauen immer durch glotzen ersetzen.
Definitiv.
Das macht Texte so viel besser.
Ja.
Jetzt ist es ja so, du hast dein Buch geschrieben und jetzt haben wir gesagt, es geht an die Testleser, es geht ans Lektorat, es geht an andere Menschen. Und ist es schwierig für dich, dein Werk sozusagen, ja, in Anführungszeichen, auch wenn es erstmal nur eine kleine Gruppe ist, vorzustellen und sozusagen an die Öffentlichkeit zu lassen? Und ja, plötzlich können die Leute deine innersten Gedanken da sozusagen lesen?
Es ist jedes Mal wieder ein komisches Gefühl, definitiv. Also es würde mir, glaube ich, schwerer fallen, wenn ich den ersten Leuten, denen ich das schicke, nicht so vertrauen würde, bei denen ich auch weiß, dass wenn sie das furchtbar fänden, dass sie mir das sagen, aber halt auf eine sehr respektvolle Art und nicht so nach dem Motto, ist alles scheiße, sondern eher sowas wie, ich finde das und das ist dir nicht gelungen oder so. Das macht es mir leichter, aber es ist trotzdem jedes Mal wieder eine Überwindung, überhaupt mein Buch an Menschen weiterzugeben, weil es sehr, sehr viel Arbeit ist, die dann bewertet wird. Und es ist ja immer sehr viel, dass man von sich selber auch gibt. Also ich bin zwar kein Freund von diesem Sprichwort, dass man sich selber in ein Buch reinschreibt, aber so ist es halt am Ende zumindest ein bisschen, weil es ist ja man drückt ja sich selber aus. Also ich bin nicht meine Figuren und meine Figuren sind nicht ich. Aber es steckt trotzdem viel von dem, was ich denke, was ich fühle, was ich erlebt habe oder sowas immer in diesen Büchern auch drin, auch wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht. Also, wenn ihr meine Bücher lest, ihr werdet keine Situation finden, die ich erlebt habe, aber einfach, weil ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich trotzdem diese Dinge verarbeitet, ich habe trotzdem diese Gefühle gefühlt und so weiter.
Das, was du gerade gesagt hast, das wäre auch ein Punkt, auf den ich noch zu sprechen gekommen wäre, weil wirklich in dieser Phase, wo man es dann das erste Mal rausgibt, man hat halt das Gefühl, dass was man da in Textform ja weggibt, das ist halt was sehr, sehr Persönliches und dass da auch sehr viel von einem selbst drin steckt und man sozusagen sehr viel über sich selbst auch verrät. Auf der anderen Seite, das Witzige ist dann, finde ich immer, dass der Leser, der Testleser, das gar nicht so sieht, also dass der jetzt nicht denkt, oh, jetzt hat der Autor das hier so gemacht und ist das und das, ne? Sondern man weiß das, glaube ich, in der ganzen ja, Fülle nur für sich selbst, was da sozusagen von einem selbst drinsteckt. Und das ist natürlich dann, also aus meiner Sicht halt auch nochmal so ein bisschen Überwindung, dann zu sagen, okay, jetzt darfst du es jetzt lesen, ich freue mich auf deine Kritik. Und ist genau den Punkt, den du dort angesprochen hast, ne? Man ist nicht die Situation da drin, aber es steckt halt wirklich unglaublich viel ja Persönliches von einem selbst in diesem Werk.
Ja.
Genau, dann haben wir praktisch der Testleser, Lektorat und haben sozusagen das Buch erstmal auf einen sehr guten Stand gebracht. Aber jetzt gibt es da dann noch so, ja zumindest so einen letzten, finalen Schritt und das ist dann das Korrektorat und ja die abschließende Überarbeitung. Wie stellt sich das, also warum macht man das dann nochmal, vielleicht in deinem Arbeitsablauf dann?
Also wenn man das Buch aus dem Lektorat hat, ist es erstmal stilistisch überarbeitet, aber wenn man nicht selber eine Koryphäe auf dem Gebiet der Rechtschreibung und Grammatik ist, sind da immer noch Rechtschreibung und Grammatikfehler drin und man wird einfach auch betriebsblind, deswegen geht es noch ins Korrektorat. Also eine Person, die tatsächlich nur auf Rechtschreibung und Grammatik achtet. Das sind dann meistens nochmal, wenn du der Meinung bist, dein Buch ist fehlerfrei, findet er nochmal 1000 Fehler. Es ist aber auch gut, damit du am Ende ein Buch hast, das möglichst wenige Fehler hat. Kein Buch hat keine Fehler, einfach an der Stelle so sagen. Und es war bis jetzt immer so, dass das, wenn ich das gedruckte Buch hatte, wenn das gedruckte Buch bei mir ankam und ich habe es auf irgendeiner Seite geöffnet, habe ich immer noch mal einen Fehler gefunden. Also das ist immer so, das ist tatsächlich der Fluch. Aber das Ziel ist es, am Ende ein möglichst fehlerarmes Buch zu haben. Am besten in so einer geringen Rate, dass Lesenden es nicht auffällt. Selbst in den krassesten Lektoratsbüchern sind noch Fehler drin, aber es sind so wenige, dass es halt nicht auffällt. Beziehungsweise, dass man es einfach darüber hinweglesen kann. Genau. Und wenn nach dem Korrektorat gibt es einfach, also mache ich noch mal eine finale Überarbeitung. Also ich lese das noch einmal mit dem Wissen, dass was ich jetzt absegne, was ich jetzt nicht ändere, wird so veröffentlicht. Und ja.
Ja, das mit den Fehlern in Büchern, das hatte ich auch schon. Man liest wirklich ein Buch von einem namhaften Verlag, wo dann auch entsprechend viel Geld hintersteckt. Okay, mal einen kleinen Fehler. Ich hätte jetzt nicht von Fehler im Sinne von irgendwie, da ist ein Komma falsch gesetzt, sondern wirklich so Fehler, wo plötzlich Wörter nach zu wenigen Buchstaben enden oder solche Geschichten. Oder auch Fehler teilweise, wo man dann sagt, ja, oh Gott, hier ist ja die Grammatik völlig im Eimer und man sich fragt, dieser Satz ergibt vorne und hinten keinen Sinn und dann guckt und denkt, das ist ein Verlag, der hat da, also ja, so kleine Fehler sind in Ordnung, ne? Da liest man auch meistens drüber und in den meisten Fällen bemerkt man es wahrscheinlich auch einfach gar nicht. Aber manchmal dann so in Büchern, wo ich mir denke, das darf da dann doch nicht drin sein, das ist dann zu viel, wenn das aus einem richtig großen Verlag kommt, da erwartet man dann schon ein bisschen mehr Sorgfalt. Ich glaube auch, zumindest aus Lesersicht, wenn ich halt weiß, das ist vielleicht auch aus der Richtung Self-Publishing, dass ich dann vielleicht dem Autor den einen oder anderen Fehler vielleicht mehr verzeihe. Ist jetzt aber nur eine Theorie. Was hältst du von der?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass am Ende die wenigsten Lesenden da mit einer Lupe da sitzen. Ich denke, solange die Fehler überlesbar sind, werden sie überlesen. Und ab einer gewissen Frequenz ist es halt egal, ob du jetzt aus einem Verlag kommst, aus einem Self-Publishing oder so. Ist es okay, dann ist es auch völlig legitim, wenn das kritisiert wird, weil man ja durchaus ein Buch veröffentlicht und das ja, man ja durchaus den Anspruch hat, vor allen Dingen, wenn man Geld, also wenn man jetzt mehr als, keine Ahnung, 99 Cent für sein E-Book verlangt, dass es eine gewisse Qualität hat. Und da gehört Fehlerfreiheit bzw. Fehlerarmut dazu. Aber ich hatte es auch schon. Und das ist eine peinliche Sache, die ich trotzdem immer wieder erzähle. In einem meiner Bücher, ich sage nicht welches, ist es tatsächlich passiert, dass ein Charakter plötzlich mitten in einer Szene einen anderen Namen hatte. Und also einmal in dem gesamten Buch wurde einfach ein Charakter mit einem anderen Namen angesprochen. Oder irgendwie so. Ich glaube, es war tatsächlich, dass die Person angesprochen wurde, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich habe das Buch 10-mal gelesen. Ich hatte 10 Testlesende und es ist niemandem aufgefallen. Es ging durch ein Lektorat, es ging durch ein Korrektorat und es ist niemandem aufgefallen, dass mitten in der Szene bei einer Person der Name gewechselt hat. Also sowas passiert.
Ja, da stellt sich ja nur die Frage, ob, wenn jetzt einer der Hörer das entsprechende Buch die Stelle findet, ob er dann ein signiertes Exemplar davon bekommt.
Also mittlerweile ist es alles wieder geändert, logischerweise. Aber klar, wenn eine Person, wenn irgendjemand der Hörenden sagen kann, welches Buch das war und welcher Charakter mit welchem anderen Namen angesprochen wurde, klar, dann kriegt die Person ein signiertes Buch seiner Wahl von mir. Aber nur die erste Person. Ich habe Angst, dass jetzt 200 Menschen sich bei mir melden.
Gut, ich denke, das wäre dann auch ein schöner Schluss. Wir haben heute so ein bisschen geredet, nachdem wir in der ersten Episode von dieser kleinen Serie, die wir hier machen, anscheinend ja einmal über die Vorstellung, Ideenfindung, Organisation, Vorbereitung und den Schreibprozess geredet haben, haben wir heute so ein bisschen über die Community, die Schreibbubble, den Austausch mit anderen Autoren geredet, haben dann in unserem kleinen Reflexionsteil ja über noch so ein paar andere Themen rund um das Schreiben uns unterhalten und dann waren wir jetzt gerade beim ja großen Block der Überarbeitung. Und wenn ich so sehe, was wir hier auf unserem Notizzettel noch haben, da haben wir noch so ein paar Themen, über die wir gerne sprechen möchten, wie Weiterbildung, also wie bilden wir uns sozusagen als Autoren da auch weiter, vielleicht auch so in Richtung dann als nächsten Punkt Software, die wir zum Schreiben benutzen und darüber hinaus. Und dann natürlich ganz wichtig, wenn das Ding jetzt durch die Überarbeitung durch ist, wollen wir es ja dann auch irgendwann veröffentlichen. Und auch danach kommen ja noch weitere Themen, wie zum Beispiel das ganze Marketing oder das Buch auf Lesungen etc. vorstellen. Und ich denke, da werden wir uns ja nochmal zu einer weiteren Episode dieser kleinen Serie rund ums Autorendasein treffen.
Sehr gerne.
In diesem Sinne, falls ihr Feedback habt, dann könnt ihr gerne Kommentare unter die jeweilige Episode schreiben oder einfach eine Mail an info@ccki.net. Und wir sagen an der Stelle Tschüssi.
Bye, bye.